Willkommen bei den Zeitgesprächen mit Gerhard Schmidt. In diesem Podcast, wo Respekt und Anstand auf lebhafte Diskussionen treffen, teilen bedeutende Persönlichkeiten ihre Gedanken und Perspektiven.
Ich habe mein ganzes Leben im dritten Bezirk verbracht. Das ist auch ein ganz toller Bezirk. Ich habe immer im dritten Bezirk gewohnt und bin auch hier in der Partei aktiv gewesen. 58 Jahre übrigens im Bezirksausschuss. Und war dann 10 Jahre Bezirksrat von 78 bis 88. Und was mir auch sehr wichtig ist, ich war 40 Jahre Sektionsvorsitzender. Und das ist wirklich Basisarbeit.
In einer klassischen Sektion.
In einer klassischen Sektion im Weißgerber Viertel.
Gast der Zeitgespräche ist Ernst Wohler, er ist der Präsident des Wiener Landtages und begleitet damit die zweithöchste Funktion in dieser Stadt. Ernst Wohler war 37 Jahre lang im Wiener Gemeinderat und im Wiener Landtag tätig, darunter auch in der Funktion des Vorsitzenden des Kulturausschusses und das ohne Unterbrechungen. Damit ist der heute 71-Jährige der längst dienende Abgeordnete, den Wien je hatte. Mit seiner innovativen und leidenschaftlichen Bezirks- und Landespolitik hat er den Weg für viele Leuchtturmprojekte bereitet und Wiens Ruf als vielfältige Kulturmetropole gesichert. In der 68. Sitzung des Wiener Gemeinderates verabschiedet sich Ernst Wohler nun aus dem Wiener Landtag. Ja, wir sind da in einem wunderschönen Büro im Wiener Rathaus. Präsident Ernst Wohler, Präsident des Wiener Landtages. Lieber Ernst, wir kennen uns schon lang. Wie geht's dir? Wie siehst du diese Funktion, die du noch ausübst als Präsident des Wiener Landtages in diesem traumhaften Ambiente?
Also ich war jetzt 37 Jahre Gemeinderat und Landtagsabgeordneter in Wien und durch die Entscheidung von Michael Ludwig bin ich jetzt seit 7 Jahren Landtagspräsident, mittlerweile muss ich sagen, fast gewesen. Und das ist natürlich ein Gipfelpunkt meiner politischen Laufbahn. Es ist eine große Ehre gewesen, hier als Landtagspräsident der Stadt und auch der Partei zu dienen.
Naja, du bist deine Karriere ist ja wirklich beeindruckend. Wenn ich mir das anschaue, nur die wichtigsten Dinge, 78 schon in der Bezirksvertretung Landstraße, im Prinzip kann man sagen, von 1988 mit 2 Jahren im Bundesrat, Mitglied im Wiener Landtag und Gemeinderat, zumindest Mandatar auf diesem hohen Niveau, jahrzehntelang Vorsitzender des Kulturausschusses, das merkt man ja, wenn man die Bilder da in dem Raum sieht und, was ganz, ganz wichtig ist, du bist seit 1993 Landesbildungsvorsitzender der SPÖ Wien und hast da eine unglaubliche Tradition fortgesetzt.
Ja, also begonnen habe ich in der sozialistischen Jugend, da haben wir uns aber auch damals kennengelernt,
in Kitzing noch.
Ja. Nachdem ich dann Obmann der sozialistischen Jugend Wien war, hat mich dann der Ernst Nettwett, aber insbesondere auch ein Vorschlag von Josef Hindels gefragt, ob ich nicht Bildungssekretär der Wiener SPÖ werden will. Das bin ich dann 1979 geworden und ich bin das dann 14 Jahre gewesen. 1993 hat der Ernst Nettwett gesagt, der würde gerne den Vorsitzenden mich übergeben und ich habe dann mir einen sehr jungen, dynamischen, super erfolgreichen Bildungssekretär gesucht, den jeder kennt, das war der Michael Ludwig.
Jawohl, das ist auch eine ganz besondere Verbindung. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, Nationalfeiertag 1979, 26. Oktober, die sozialistische Jugend hat damals ein Lokal betrieben,
die Kommune im ersten
Bezirk. Und du bist da vorhin gesessen mit Bruno Kreisky und rundherum sind hunderte Jugendliche am Boden gesessen, mitten drinnen, jede Ordnung aufgelesen. Das war eine total spannende Diskussion.
Ja, also diese Veranstaltung war legendär. Ich war damals Obmann der sozialistischen Jugend Wien. Kreisky war am Höhepunkt seiner Karriere, 1979 mit bestem Wahlergebnis ever. Wir haben ihn dann eingeladen in unser Jugendzentrum in die Kommune, in der Schönlatergasse. Und normalerweise sind in das Lokal so circa 100 Leute reingegangen, aber ich glaube, wir waren etwas über 300. Und der Bruno Kreisky hat hier glaube ich, insgesamt 2 Stunden vor laufender Kamera, es war damals ohne Maulkorb, mit den Jugendlichen, und die waren nicht alle von der sozialistischen Jugend, da waren viele dabei, die gar nicht unsere Mitglieder waren, ein legendäres Gespräch geführt, das in allen Kreisgebiografien derzeit irgendwo gezeigt werden.
Aber dem Kreisge hat das unglaublich taugt, denn der
er hat sich gebadet.
Ohne Protokoll.
Und es war damals wirklich berührend, wie Jugendliche ihm gegenüber sehr offen waren und auch über Privates gesprochen haben. Es hat da hohes Vertrauen gegeben von Jugendlichen zu Bruno Kreisky und somit auch zur Politik. Und es war schon ein sehr großes Erlebnis.
Aber der Kreisky hat dich in deiner Karriere geprägt.
Absolut, ja. Also wir waren alle Kinder der Ära von Bruno Kreisky. Ich bin 1971 Mitglied der Partei geworden, damals mit 17 Jahren. Da war Kreisky gerade das zweite Mal Bundeskanzler, nachdem er zuerst eine Minderheitsregierung geführt hat, dann eine Alleinregierung. Und wir waren natürlich ja in dieser Ära Kreisky fast immer dabei. Wir haben sehr viel erlebt, aber wir haben auch sehr viel kritisiert. Wir haben mit Bruno Kreisky auch sehr viel diskutiert, um nicht zu sagen, auch teilweise gestritten, aber er hat uns immer väterlich behandelt. Und wir haben viele, viele Gespräche geführt mit ihm. Und ich bin sehr glücklich, dass ich dann auch, wie er wirklich schon längst ausgeschieden ist und wirklich schon allein war. Die Vera war damals schon, er war schon gestorben, hat er uns alle als Jugendfunktionäre in seine Villa in die Armbruster Gasse eingeladen und hat uns so 2-3 Stunden lang seine Biografie gegeben und hat uns da nochmal die Welt erklärt. Und es war ein ganz großes Erlebnis, Bruno Kreisky so spät dann noch einmal so ausführlich zu erleben.
Wir kommen vielleicht dann ganz zum Schluss noch einmal so auf diesen Punkt. Du warst dann bald Mandatar in der Bezirksvertretung, dann im Gemeinderat, Bundesrat, wieder Gemeinderat. Und da hast du die großen Bürgermeister dieser Zeit alle miterlebt, von Poldi Graz, Helmut Zilk und den Michael Häupl natürlich über 25 Jahre, den Michael Ludwig, auf den kommen wir vielleicht noch. Was waren da so die großen Zäsuren?
Naja, der Leopold Graz war mein erster Parteivorsitzender und Bürgermeister. Ich war damals Obmann der Sozialistischen Jugend 1976. Ich habe mich da höflich vorgestellt bei ihm im Rathaus. Damals habe ich mich im Rathaus noch gar nicht so gut ausgekannt. Und wir haben dann ein schönes Gespräch gehabt. Der Leopold Graz war immer ein echter Sir, war immer unglaublich umgänglich und höflich, auch mir als jungen Funktionär damals gegenüber. Und er hatte ja die Idee, dass ich 1978 für den Gemeinderat kandidieren sollte. Das war damals noch gar nicht möglich, weil das passive Wahlalter war auf 26 Jahre und so, hat Leopold Graz das Wahlgesetz ändern lassen. Es wurde dann das aktive und das passive Wahlalter so weit heruntergesetzt, dass ich kandidieren konnte. Ich habe dann tatsächlich 1978 das erste Mal für den Gemeinderat kandidiert. Wir haben damals die Wahl verloren, wobei von verloren kann man nicht reden, weil man von 66 Mandate auf 62 Mandate zurückfällt. Also wir haben damals 62 Mandate von 100 gehabt, aber es ist ja damals gerade für mich nicht ausgegangen, dass ich in den Gemeinderat komme. Alles okay. Ich bin dann 10 Jahre Bezirksrat gewesen und habe in der Bezirksvertretung Landstraße in diesen 10 Jahren wahnsinnig viel gelernt für die Politik, aber auch wahnsinnig im positiven Sinne für den dritten Bezirk bewegt.
Aber du warst dann sehr bald auch Vorsitzender oder Mitglied und dann Vorsitzender des Kulturausschusses und das auch während Koalitionszeiten. Da hast du auch mehrere Kulturstadträte auch persönlich.
Das stimmt, ich habe insgesamt 4 Kulturstadträte erlebt. Zuerst einmal die Ursula Pasterk, dann den Peter Mabo in der Koalition mit der ÖVP, dann lange Jahre den Andreas Meilert-Bocorni und jetzt zuletzt noch die Veronika Kapp-Hassler.
Aber beim Peter Mabo warst du sozusagen das Fraktionsgegenüber.
Ja, da war ich Kultursprecher der Wiener SPÖ und wir haben natürlich, so wie in einer Koalition üblich, alle Beschlüsse, alle Akten, Entscheidungen im Vorfeld gemeinsam besprochen. Das war immer Gespräch zwischen dem Peter Mabo und mir.
Also wenn man sich jetzt einmal bis dahin deine Laufbahn anschaut, da gibt's die Säule der Jugendarbeit, dann gibt's die Säule der Kulturarbeit, und dann gibt es die Säule der Landstraße, ne? Das sind diese drei.
Ja, ich habe mein ganzes
und
Leben.
Und da kommen noch weitere Sorgen wie internationale Arbeit und so weiter dazu.
Ich habe mein ganzes Leben im dritten Bezirk verbracht. Das ist auch ein ganz toller Bezirk. Ich habe immer im dritten Bezirk gewohnt und bin auch hier in der Partei aktiv gewesen. 58 Jahre übrigens im Bezirksausschuss. Und war dann 10 Jahre Bezirksrat von 78 bis 88. Und was mir auch sehr wichtig ist, ich war 40 Jahre Sektionsvorsitzender. Und das ist wirklich Basisarbeit.
In einer klassischen Sektion.
In einer klassischen Sektion im Weißgerberviertel. Ja. Und wir haben damals dort wirklich sehr viele tolle Veranstaltungen gemacht, viele politische Diskussionen. Ich habe die Galeriesektion gegründet. Wir haben kommunalpolitische Arbeit auf der Straße geleistet. Wir haben wie eine Bürgerinitiative eine Radaranlage durchgesetzt auf der Weißgerber Lände, die heute noch immer steht. Ja. Und wir haben damals in der Bezirksvertretung, insbesondere in der Folge des U-Bahn-Baus der U3, die Viertel neu gestaltet und worauf wir sehr stolz sind. Und da bin ich nicht allein stolz, sondern auch der Rudi Schicker und der Rudi Zabraner, die damals mit mir gemeinsam Bezirksräte waren, dass wir im Hörnesviertel insgesamt 120 neue Bäume gesetzt haben, auf Kosten von 250 Parkplätzen. Das war damals in den 80er Jahren echt sensationell. Das hat es auch durchaus Kritik gegeben. Ja. Aber heute könnte sich wahrscheinlich niemand mehr vorstellen, dass es in dem Viertel nicht diese 120 Bäume gibt, die mittlerweile relativ groß geworden sind.
Du hast ja auch immer deine Welten verschnitten, nicht? Also wenn ich denke zum Beispiel Kultur, Landstraße, Ernst Wohler, da fällt mir sofort ein, die Geschichte der kleinen Galerie.
Ja, genau. Also die kleine Galerie ist eine der ältesten Galerien in Wien. Und als die kleine Galerie damals in den 80er Jahren aus der Neudeckergasse im 8. Bezirk ausziehen musste, weil der Mietvertrag geendet hat, habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass die kleine Galerie in den 3. Bezirk kommt, in die Kumpmanngasse 30. Dort ist sie heute noch. Und ich glaube, das war eine ganz wichtige Entscheidung auch für die Bezirkskultur. Bezirkskultur ist insofern wichtig, weil dort wirklich sehr viele Basisinitiativen sind. Und ich habe einmal eine Broschüre herausgegeben, wo wir aufgelistet haben, alle kulturellen Orte, alle kulturellen Initiativen, alle kulturellen Vereinigungen im dritten Bezirk, und es waren insgesamt über 300. Das kann man sich nicht vorstellen, dass in einem Bezirk 300 Orte sind, die mit Kultur verbunden sind.
Aber du hast jetzt deine Kulturaktivitäten, Bezirksaktivitäten, gibt es aber noch eine dritte Dimension. Du hast das ja alles mit der Volksbildung verbunden, weil du bist ja auch Präsident des Fördervereins der Volkshochschule auf der Landstraße und warst viele Jahre im Aufsichtsrat und anderen Stellvertreter, Vorsitzender, viele Funktionen. Aber Volksbildung plus Kultur ist für dich, glaube ich, eine ganz zentrale Geschichte.
Absolut. Wir hatten damals im dritten Bezirk ein Bezirksentwicklungsprogramm gemacht in den 80er Jahren. Und wir waren übrigens so der erste Bezirk, der so ein Bezirksentwicklungsprogramm entwickelt hat. Und da haben wir unter anderem auch vorgeschlagen, dass eine Volkshochschule geschaffen wird. Wir waren damals gar nicht in der Prioritätenliste der Volksbildung. Ja. Aber wir haben damals eine sehr gute Idee gehabt, wo wir die unterbringen, nämlich im Wohnpark in der Hainburgerstraße. Und dort ist sie heute noch eine der erfolgreichsten Volkshochschulen in Wien. Und da bin ich seit vielen, vielen Jahren nämlich Vorsitzender auch des Fördervereins.
Also diese Verbindung zeichnet ja sozusagen ein Sozialdemokrat. Das ist ja auch die Tradition, die du angesprochen hast, von Nedved, Hindels und so weiter, dass man Kultur, Bildung und alle anderen Dimensionen halt auch verbindet, ne?
Ja, also unsere Partei ist eine Bildungsbewegung, eine Kulturbewegung, und daher war ich immer in den Bereichen Bildung und Kultur aktiv. Bildung im Sinne von Parteibildungsarbeit, insbesondere die Parteischule. Und ich bin ja seit 1993 Vorsitzender des Wiener Bildungsausschusses, und wir haben hier in den letzten 20, 30 Jahren wirklich Großartiges aufgestellt, auch zusammen mit dem damaligen Bildungssekretär Michael Ludwig und den unmittelbaren Nachfolger von ihm, dem Markus Schober.
Wir kommen zum Bürgermeister noch. Du hast jetzt so viele Jahre den Vorsitz ausgeübt im Kulturausschuss, und da hat es wirklich in dieser Zeit viele Errungenschaften, viele Projekte gegeben, große monumentale Geschichten. Ja. Was war denn da, wenn du so ein bisschen auf deine Zeit als Kulturausschussvorsitzender zurückschaust, was waren denn da sozusagen deine ganz großen Erfolge oder Highlights?
Also der größte Erfolg, würde ich meinen, ist die Umwandlung des Theaters an der Wien in ein Opernhaus der Stadt Wien. Das Theater an der Wien war ja bis in die Ende der 90er Jahre ein Musicalhaus, hat sehr viele Musical-Aufführungen gegeben, insbesondere die legendäre Serie von Sieben Young Cats.
Ja.
Aber es hat damals viele auch gegeben, die der Meinung waren, es ist nicht die beste Nutzung des Theaters an der Wien. Das große Geschichte hat seit 1801, wo Beethoven gewohnt hat, wo Beethoven gearbeitet hat, wo sehr viele Uraufführungen stattgefunden haben. Und daher war es damals die Idee, dass man gesagt hat, im Haus mit der besten Akustik dieser Stadt und mit der größten Tradition in der Musikgeschichte sollte man nicht unbedingt elektronisch verstärkte Musical spielen. Und es war damals 2000, wo der damalige Bürgermeister Michael Häupl mich als Kultursprecher der Wiener SPÖ gefragt hat, das war in der Zeit der Koalitionsregierung mit dem Peter Mabo, was ich für einen Vorschlag hätte, was wir ins Wahlprogramm der Wiener SPÖ schreiben können. Und ich habe überhaupt nicht nachgedacht, ich habe gleich spontan gesagt, Umwandlung des Theaters an der Wien in ein Opernhaus, beginnend mit dem Mozartjahr 2006. Und das ist dann auch passiert. Wir haben die Wahl übrigens mit absoluter Mehrheit 2001 gewonnen. Und daher ist dann das Theater in der Wien in ein Opernhaus umgewandelt worden. Und das hat ein großartiges Programm. Und ich habe sehr, sehr viel gesehen. Ich habe letztens einmal nachgeschaut, es sind 148 Opernaufführungen, die ich seit 2006 im Theater in der Wien gesehen habe. Letzte Woche dann noch am Blätter. Bin ich derzeit auf 149.
Naja.
Und ich glaube, das ist die große, große Errungenschaft der Kulturstadt Wien. Aber da habe ich zumindest mitgewirkt an der Idee.
Also deine Eigenschaft, alles aufzuschreiben und Statistik zu führen mit Zahlen, die ist ja auch legendär. Heute hast du kein Papier da liegen. Ja. Aber normal visualisierst du gleich die Geschichten. Aber Wien-Museum würde ich auch noch
ja, irgendwie nennen. Ja, das Wien-Museum war eine ganz wichtige Entscheidung. Es war klar, dass das Wien-Museum erweitert werden muss, weil die Fläche erweitert werden musste. Und es hat dann Diskussionen gegeben, wo soll das neue Wien-Museum sein. Es hat da mehrere Ideen gegeben und letztlich sind zwei Ideen übergeblieben, nämlich der Karlsplatz und ein Standort hinter dem Hauptbahnhof im 10. Bezirk. Ich habe mich damals nicht gegen den 10. Bezirk entschieden, aber für den Karlsplatz. Und ich glaube, es war eine richtige Entscheidung, dass das Wien-Museum am Karlsplatz verbleibt. Es ist jetzt wesentlich größer geworden, von 7.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf 12.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Und mit der unglaublichen Plattform im dritten Stock haben wir auch noch einen grandiosen Blick auf die Stadt Wien. Und was ganz wichtig ist, wir haben jetzt seit kurzem freien Eintritt im Wien-Museum. Und das ist eine ganz wichtige Maßnahme, damit allen Menschen ein sehr guter und kostenloser Zugang zur Kultur geschaffen
wird. Das habt ihr schon von Anfang an als politische Programmatik mitgetan.
Absolut, ja. Also wir waren immer begeistert von der Idee, wie beispielsweise in London die Museen bei freiem Eintritt zu öffnen. Und das Wien-Museum ist das erste. Und ich bin mir ganz sicher, dass irgendwann in der nächsten Zukunft auch andere Museen hier nachziehen werden.
Ernst Wohler, der Bildungsfunktionär, du hast schon angesprochen, deine Rolle als Vorsitzender der Wiener Bildung, stellvertretender Bundesbildungsvorsitzender. Die Bildungsarbeit in der Sozialdemokratie ist dir ganz besonders wichtig gewesen, wahrscheinlich auch, weil Sozialdemokratie sich aus Bildungsorganisationen heraus entwickelt hat. Und da hast du eine lange Traditionslinie. Es gibt ja nur ganz wenig Bildungsvorsitzende nach 1945.
Ja, es ist eigentlich sensationell. Seit 1945, das sind jetzt 80 Jahre, hat es drei Bildungsvorsitzende gegeben, den Karl Czernetz, den Ernst Nedved und mich.
Ja.
Das ist auch gut so, weil es gerade in der Bildungsarbeit, in der Ausbildung der Parteifunktionäre ein gewisses Maß an Kontinuität geben sollte. Das ist auch so ein bisschen die Ideologieabteilung der Partei. Und unsere Partei ist ja entstanden aus der Bildungsbewegung des 19. Jahrhunderts. Es hat ja zuerst Arbeiterbildungsvereine gegeben und erst 20 Jahre später wurde dann die Partei gegründet. Und ich bin sehr stolz, dass es uns allen gemeinsam, insbesondere mit dem Ernst Nedved, mit dem Michael Ludwig, auch mit dir, gelungen ist, die Eigenständigkeit der Bildungsorganisation zu bewahren, es nicht nur zu einer politischen Akademie auszulagern, sondern eine volle Struktur innerhalb der Partei für die Bildungsarbeit zu haben. Weil es ganz wichtig ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut auszubilden. Wir machen das in der Parteischule. Und die Wiener Parteischule ist so erfolgreich, dass wir nur glücklich sein können, dass wir die einzige Partei sind, die so eine Institution seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten hat. Und ich glaube übrigens, dass es auch notwendig ist für die Politik, dass man was lernt. Politik macht man nicht ohne Ausbildung. Und ich glaube, Politik ist ein ganz ein ernsthafter Beruf. Mhm. Und daher braucht man auch für Politik eine gute Ausbildung.
Du hast ja ein tolles Team in der Wiener Parteischule. Und jetzt, glaube ich, sind wir schon fast bei 60 Lehrgängen. Ne?
Ja. Es sind weit über 1000 Menschen, die seit 1947 die Parteischule gemacht haben. Und wir sind froh, dass das Zentrum, wo die Parteischule stattfindet, nämlich das Wiener Bildungszentrum in der Praterstraße 25, im heurigen Jahr ihr 100-jährigen Geburtstag feiert.
Der Wolfgang Marketan und sein Team sind ein Garant sozusagen. Absolut. Für eine tolle und
tolles Team, ja.
Absolut. Ja, die Bildung innerhalb der Sozialdemokratie war ja nicht immer, du hast es ja angesprochen, es war nicht immer so selbstverständlich. Da hat man sich schon phasenweise ein bisschen auf die Hinterfüße spielen müssen.
Absolut. Es hat immer wieder Bemühungen gegeben oder sozusagen Ideen gegeben, die Bildungsorganisation zu ersetzen durch politische Akademien. Das war schon in den 70er Jahren so mit der Gründung des Renner-Instituts. Damals war es insbesondere der Charlie Blecher und der Ernst Nedved, die sich da sehr dafür eingesetzt haben, dass es neben dem hervorragenden Renner-Institut auch eine Parteibildungsorganisation gibt. Das war dann 20 Jahre später auch so, wo es die Idee gegeben hätte, die Bildungsorganisation in der Zukunftswerkstätte überzuführen. Ich habe damals meinem sehr guten Freund Josef Czab gesagt, das finde ich nicht so eine großartige Idee. Und die Zukunftswerkstätte gibt es leider nicht mehr, aber die Bildungsorganisation gibt es seit über 150 Jahren.
Ja, und da habt ihr wahnsinnig viel publiziert auch.
Ja, wir haben in der Bildungsorganisation auch die Aufgabe uns gestellt, immer wieder Publikationen herauszugeben. Und das haben wir insbesondere jetzt in der letzten Phase über die Wiener Bildungsakademie, die politische Akademie der Wiener SPÖ, die eine Förderung durch die Stadt Wien erhält, sowie alle anderen Parteien auch, diese Publikationen herauszugeben.
Jetzt warst du dann ein kongeniales Team, du als Vorsitzender, Michael Ludwig als Sekretär. Und da ist eine lange Freundschaft und politische Zusammenarbeit.
Ja, also wir kennen uns tatsächlich seit dem Beginn der 90er Jahre. Michael Ludwig war damals pädagogischer Referent der Volkshochschule Floridsdorf. Und als der Ernst Nedved mich gefragt hat, ob ich nicht 1993 Vorsitzender der Bildungsorganisation werden will und damit als Bildungssekretär aufhören musste, hat er gesagt, ich soll nachdenken, wenn ich da vorschlagen würde. Und ich habe den Michael Ludwig heute noch vor mir im Auge. Wir hatten damals Literaturreferenten in allen Bezirken und wir haben damals die Idee geschaffen, einen Bücherkoffer.
Der große Michael Ludwig und der große Koffer.
Ich habe 24 Koffer gekauft, weil es damals auch noch zwei Bezirksorganisationen im 15. Bezirk gegeben hat, Rudolf Seim und Fünfhaus. Und die Literaturreferenten haben immer die Koffer bei mir im Bildungssekretariat in der Löbelstraße abgeholt. Und wenn sie dann die Bücher und Broschüren alle verkauft haben, sind sie mit dem Geld zurückgekommen, haben die neuen Bücher geholt und wir haben Bücherkoffer wieder angefangen. Und da ist mir der Michael Ludwig aufgefallen, er war einfach der Beste, so wie auch jetzt. Aber er war damals der beste Literaturreferent. Er hat am besten verkauft, er hat die meisten Aktivitäten gesetzt. Und dann haben wir gedacht, das ist vielleicht wirklich der richtige Mann als Bildungssekretär. Und er war dann 14 Jahre Sekretär der Wiener Bildungsorganisation. Und das war mit ein Grund, warum die Bildungsorganisation in dieser Zeit sich so gut entwickelt hat. Und seit dieser Zeit verbindet uns auch eine große persönliche Freundschaft.
Naja, Michael Ludwig wird dann 2018 Bürgermeister und vorher Wohnbaustadtrat, Bürgermeister und hat dich dann 2018 hier zu sich geholt, kann man sagen, als Präsident des Wiener Landtags in der protokollarisch zweithöchsten Funktion der Stadt und des Landes. Und da hast du dann wahrscheinlich in dieser Zeit auch wieder eine weitere Eigenschaft sehr stark einbringen können, nämlich die internationale Arbeit. Ne?
Ja, also Michael Ludwig hat mich vorgeschlagen als Landtagspräsident und das ist auch so üblich, dass der Bürgermeister den Landtagspräsidenten vorschlägt. Es ist seine erste Person, die er für repräsentative Aufgaben dann nominiert und da ist es ganz wichtig, dass es ein sehr großes Vertrauensverhältnis und Loyalitätsverhältnis zwischen Bürgermeister und Landtagspräsident gibt. Das ist bei uns der Fall. Und es war damals für mich eine große Ehre. Es war überhaupt nicht absehbar oder planbar, dass ich da seit 2018 Landtagspräsident bin. Und als Landtagspräsident habe ich hier sehr viele Aufgaben erfüllt, die man halt macht als Verantwortlicher für die Sitzungen des Wiener Landtages. Aber ich habe insbesondere hier sehr viele internationale Delegationen empfangen und habe auch sehr viele internationale Aufgaben der Stadt und des Landes Wien übernommen.
Ja, und da ist vor allem, wenn ich das sagen darf, du hast großen Anteil an den kulturellen Beziehungen zu China. Du hast im Bereich der UNESCO sehr, sehr stark engagiert und du hast ja nicht nur repräsentiert, sondern du hast ja der Funktion auch einen Inhalt gegeben. Ne?
Nun, Wien ist eine bedeutende internationale Stadt. Wir sind einer der vier Hauptsitze der Vereinten Nationen und haben 40 internationale Organisationen in unserer Stadt, wie beispielsweise die OSZE oder die UNIDO oder die IAEO. Und daher ist es wichtig, diese internationale Position abzusichern, wenn geht, auch auszubauen. Und wenn es sehr viele internationale Organisationen gibt, dann hat es auch zur Folge, dass sehr viele internationale Kongresse nach Wien kommen. Gestern wurde wieder bekannt gegeben, dass Wien jene Stadt ist, weltweit die meisten großen Kongresse durchführt, was wichtig ist für unseren internationalen Standort, aber insbesondere auch für den Wirtschaftsstandort Wien. Und wenn es internationale Konferenzen gibt, dann kommen da sehr viele hochrangige internationale Repräsentanten nach Wien und die wollen immer einen Besuch im Wiener Rathaus haben. Oft empfängt sie der Bürgermeister. Der Bürgermeister kann aber nicht alle internationalen Gäste empfangen, die nach Wien kommen. Und daher habe ich in den letzten Jahren sehr, sehr viele internationale Delegationen hier im Wiener Rathaus empfangen dürfen und habe sehr einen interessanten Austausch gehabt und auch sehr viele Reisen machen dürfen, wobei man immer wieder sagen muss, es ist wichtig, dass man woanders auch hinschaut, dann Reisen bildet, aber man sieht auch, wenn man viel reist, dass wenn man wieder nach Hause kommt, nach Wien, dass Wien tatsächlich die beste Stadt der Welt ist.
Ja, es gibt ja sowas wie eine Stadt-Außenpolitik, die ist ja für so eine große Stadt oder du hast das angesprochen, UNO-Sitz und so weiter, ganz wichtig. Ne?
Ja. Wenn internationale Konferenzen in Wien stattfinden, dann müssen wir Stadt Wien da natürlich auch eine gute Gastgeberrolle spielen. Wir sind immer bei den Veranstaltungen, Konferenzen dabei, in aller Regel bei der Eröffnung. Und viele dieser Vertreter und Vertreterinnen, die da zu den Konferenzen kommen, wollen dann auch auf bilateraler Ebene mit der Stadt Wien Gespräche führen, insbesondere weil halt weltweit bekannt ist, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist, dass wir aber auch in vielen anderen Bereichen als Smart City, als grünste Stadt der Welt, als Stadt des Klimaschutzes wirklich gute Modelle haben und die kommen daher gerne zu uns ins Rathaus und da war ich oft der Gastgeber dieser Gespräche.
Lieber Ernst, jetzt wirst du bald aus der offiziellen Politik ausscheiden, aber an Pensionisten Ernst Wohler kann immer zum Beispiel gar nicht vorstellen, der irgendwo im Stadtpark sitzt und die Tauben betreut oder den Spritzer am Rochus.
Ich werde schon in den Stadtpark gehen, ja, mit meinen Enkelkindern, werde ich im Stadtpark sehen, die lieben nämlich die Enten dort.
Ja. Ja, aber du hast sicher noch das eine oder andere vor.
Ja, ich werde natürlich meine Aufgaben in der kleinen Galerie fortführen. Das ist ein besonderes Liebkind meiner Tätigkeit. Das ist eine der nach wie vor besten Galerien in dieser Stadt. Sehr erfolgreich. Ich werde in der Volkshochschule weiterarbeiten. Ich werde meine internationalen Kontakte pflegen. Aber ich werde insbesondere das machen, was man heute in der Pension auch macht. Man kümmert sich endlich mehr um seine eigene Familie. Ich freue mich schon viel mehr, mit meiner Frau Zeit verbringen zu können. In den letzten Jahren manchmal schwierig, aber wir werden hoffentlich viel reisen und ich habe 5 Kinder und 5 Enkelkinder. Also da ist noch einiges, was ich mir vorstellen kann für die nächste Zeit. Ich werde aber sicher nicht nach neuen politischen Funktionen innerhalb der Partei oder irgendwo streben. Ich glaube, wenn man aufhört, muss man tatsächlich aufhören. Und es kommen so viele gute Leute, junge Leute nach, dass ich da überhaupt keine Sorge um die Partei, aber auch nicht um die Stadt Wien habe.
Du hast immer Statistik führen und das haben wir heute im Gespräch schon gehabt. Aber ein Punkt ist noch nicht angesprochen, weil du ja so ein aktives jugendliches Outfit hast. Du bist ja Marathonläufer und glaube ich, du hast die Kilometer zählt, oder?
Naja, ich habe tatsächlich die Kilometer gezählt, weil ich so wirklich verrückt bin, dass ich jeden Kilometer aufschreibe und zwar noch auf Papier. Ich habe wirklich wahnsinnig viel Papier zu Hause liegen, wo ich alle Läufe genau vermerkt habe. Daher weiß ich, dass ich an die 80.000 Kilometer weltweit gelaufen bin. Das ist zweimal rund um die Welt und davon einmal rund um die Welt im Wiener Prater. Da waren sicher über 40.000 Kilometer. Ich bin insgesamt 10 Marathons absolviert in dieser Stadt. Und da war es ja daher, Wien ist auch tatsächlich beim Laufen eine der besten Städte der Welt, weil wir haben sehr viele gute Laufstrecken. Und ich habe in vielen Ländern der Welt bin ich gelaufen, aber auch beim Laufen ist Wien einfach auch eine der führenden Städte.
Also, lieber Ernst, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir können alle nur hoffen, erstens, dass dir persönlich gut geht, deiner Familie gut geht, zweitens, dass du noch viele spannende Aufgaben einbringen kannst, was du bis jetzt eingebracht hast. Das fordert geradezu heraus, dass du weiter Dinge einbringen musst. Alles, alles Gute und viel Laufkilometer noch, oder?
Vielen herzlichen Dank.
Danke.